Grüße Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zur Alltagswerkstatt. Wir beschäftigen uns in der nächsten Stunde mit der Frage, ist Undank der Welten Lohn? Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Sabine Böhler. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich begrüße ganz sehr in meinen Studiogast, den Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Hallo und guten Morgen.
Hallo, Frau Böhler.
Herr Dr. Derbolowski, liebe Zuhörer, er ist Facharzt für Gynäkologie, Umweltmedizin und Psychotherapie. Zusammen mit seinem Vater hat unser heutiger Studiogast die Psychopädie entwickelt. Die Psychopädie, sie bietet Lebenshilfe, wie wir mit uns selbst, unseren Mitmenschen und Gott in Einklang kommen. Aus der Feder von Dr. Udo und Dr. Jakob Derbolowski stammt das Buch »Liebenswert bist du immer«. Mit Anregungen, wie wir unsere seelische Gesundheit schützen. Heute ist mein Gast Dr. Jakob Derbolowski in eigener psychotherapeutischer Praxis tätig. Er hält Vorträge, seine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind die Psychotherapie, Psychosomatik, die Psychopädie, Psychoonkologie, Kommunikation, Erziehung, Selbstcoaching und Entspannung. Ja, ist Undank der Welten Lohn? Das ist die zentrale Frage, der wir heute nachgehen. Gedacht oder gefühlt hat das bestimmt jeder von uns, von Ihnen schon mal. Das Schlimme daran ist, dass dieser Spruch Undank ist der Welten Lohn sich so richtig in die Seele eingraben kann, wenn nicht gewürdigt wurde, was wir gesagt oder getan haben. Ja, dass jahrelange oder jahrzehntelange Mühen um etwas, sei es in der Familie, in der Pflege von Angehörigen, in der Ehe, Einsatz in der Gemeinde oder im Verein. Ihnen, liebe Zuhörer, fällt bestimmt auch noch etwas ein, wo Sie schon mal so gedacht haben, ja, Undank, das ist der Weltlohn. Sei es auch nur ein Rempler im Bus, nachdem man vielleicht eine Geste, dass man Platz gemacht hat und sich das hat was kosten lassen. Aber ja, was erntet man? Einen Rempler oder eine Kritik. Herr Dr. Derbolowski, auch in Ihrer Praxis, in der Begegnung mit Ihren Patienten, kommen immer wieder Situationen doch bestimmt zur Sprache, die man verbuchen könnte unter dem Spruch, Undank ist der Weltlohn. Ist das wirklich so? Ist Undank der Weltlohn? Was hat es mit diesem Sprichwort auf sich?
Ja, ich habe, wie mit allen Sprichwörtern, es enthält natürlich viel Wahrheit und viel Weisheit des Volkes. Und es lohnt sich immer, solchen Volksgedanken und Ansinnen einmal nachzugehen, wie was dahinter steht, wie es dazu kommt und warum wir das so erzählen. Nun, und es ist auch hier gerade bei diesem Sprichwort, Undank ist der Weltlohn, wichtig, sich mal zu überlegen, was bewirkt das eigentlich, wenn man so denkt, in Bezug auf die Lebensgestaltung und das Leben. Wenn ich mich zum Beispiel frage, mir passiert das genau wie wahrscheinlich uns allen, dass ich das Gefühl habe, eigentlich könnten die jetzt mal ein bisschen dankbar sein, eigentlich und so weiter. Wenn ich daran festhalte, stelle ich fest, dass es meine Lebensfreude mindert, dass es meine Aktivität reduziert, dass es irgendwie eine Form von Unfröhlichkeit bewirkt und die Beziehung mit diesen Menschen, wo ich das denke, durchaus belastet. Es ist so hier dann auch eine Frage der Balance von Geben und Nehmen und es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit oder des Gerechtigkeitsgefühls, das uns dazu führt, hier mit einer gewissen Vorwurfshaltung sozusagen dann durch die Welt zu gehen und auf die Fröhlichkeit zu verzichten. Eine völlig andere Sichtweise dieses Wortes kann es sein, dass wir einfach sagen, auf dieser Welt ist das Leben eben schwer, es ist eine Aufgabe und hier findet nicht wirklich ein Ausgleich statt. Hier müssen wir leisten und der Lohn kommt eben irgendwann sehr viel später, nämlich zum Beispiel dann, wenn wir nicht mehr von dieser Welt sind, im Jenseits. Und dafür müssen wir das hier ertragen. Auch das ist eine Möglichkeit, wie man dieses Wort verstehen kann.
Sie haben gesagt, er kann sich auf die Lebensfreude auswirken. Das heißt dann also schon, ich habe ja auch ein Stück weit selber in der Hand, wie ich mein Leben gestalte, was mir Freude macht. Also wenn ich so denke, aha, Undank ist der Welt Lohn, habe ich es dann auch in der Hand, da einfach umzudenken?
Wie immer haben wir es in der Hand, unsere Betrachtungsweise der Welt und unsere Betrachtungs- und Denkweise von den Dingen so zu gestalten, dass sie für uns sinnvoll erscheinen. Wir können die Welt nicht verändern, aus meiner Sicht jedenfalls nicht direkt, indem wir andere ändern wollen oder versuchen, hier anzusetzen. Das haben wir bei anderer Gelegenheit ja schon ausführlich besprochen. Aber der Mensch hat die Möglichkeit, alles, was geschieht, aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und die Frage ist, will man sein Leben leichter gestalten, erträglicher machen? Will man mit sich freundschaftlich das Leben führen? Oder ist man sich feindselig gesonnen? Ist man der Meinung, nur was schwer ist und belastend ist, ist erlaubt und bringt Ergebnis? So kann man auch hier diese Sachen betrachten. Wenn jemand nämlich fröhlich leben will, ist das Ganze überhaupt gar kein Thema mehr für ihn, sondern er selbst ist ein dankbarer Mensch für alles und erwartet keinen Dank von anderen. Nun, die Frage, die dahinter steht, hinter dieser ganzen Geschichte, ist erstmal zu überlegen, was es mit Dank eigentlich auf sich hat. Wofür sollen wir dankbar sein? Wann sollen wir dankbar sein? Was bedeutet das? Und da kommen wir ganz klar zu einem Ergebnis. Dank ist, soweit ich das jedenfalls verstehe, immer dann angezeigt, wenn wir etwas bekommen haben. Nun stellt sich dabei aber die Frage, bekommen wir nur das, was uns passt? Und das, was wir meinen, dass wir das brauchen oder dass wir das haben wollen, oder bekommen wir auch viele Dinge, die wir nicht haben wollen? Anders gesagt oder andersherum betrachtet, geben wir Menschen oder anderen Dinge, Zuwendung, Sachen und so weiter, die diese vielleicht gar nicht haben wollen und erwarten dennoch Dank? Ich glaube, jedem, der mal ein Jubiläum gefeiert hat, weiß oder ist bekannt, dass die Geschenke, die man bekommt, durchaus nicht immer solche sind, für die man dankbar ist oder dankbar sein möchte. Vielleicht ist man dankbar dafür, dass der andere an einen gedacht hat und einen bedenken will, aber es ist nun die absolut abscheuliche Vase, die von der Erbtante als ein besonders wertvolles Geschenk gemacht wird und man weiß gar nicht, wo man sie hinstellen soll, abgesehen davon, dass sie einem nicht gefällt, aber man will sie natürlich würdigen und so weiter. Das sind natürlich Dinge, wo man in Schwierigkeiten ist. Oder stellen Sie sich vor, zu Weihnachten, Sie bekommen etwas geschenkt, völlig überraschend und von Ihnen nicht erwartet und eigentlich auch nicht erwünscht. Und trotzdem müssen Sie dankbar sein. Oder haben Sie zumindest das Gefühl, dass Sie Dank zeigen müssen. Manche sagen, ja, da muss ich eben Dank heucheln. Da frage ich mich, ob das der andere nicht merkt. Also Dank ist immer dann angezeigt, wenn wir etwas bekommen. Also zum Beispiel Gott zu danken dafür, dass wir auf dieser Welt sein dürfen, dass er uns den Atem schenkt, dass wir leben, dass wir erleben dürfen. Das alles ist natürlich etwas, wofür eigentlich Dank erwartet wird. Aber es ist eben bei vielen Dingen dann so, dann kommt eine Krankheit oder irgendetwas, das bekommen wir auch, das haben wir uns nicht gewünscht. Und dann sagt jemand, dafür musst du Gott auch noch dankbar sein, dass du jetzt die Schmerzen hast. So wie es unser letzter Papst uns deutlich gemacht hat, dass er gezeigt hat, dass man eben auch Schmerzen als eine Aufgabe aus Gottes Hand dankbar annehmen kann.
Jetzt haben Sie das Ganze umgedreht in Ihren Ausführungen, weil Undank ist der Welt Lohn. Da sehen wir uns ja eher vielleicht als das Opfer. Und die Beispiele, die Sie jetzt gebracht haben, da waren wir eher vielleicht der Täter, nämlich der, der nicht dankbar sein kann. Und daran merken wir es, wie schnell das geht, dass wir etwas, was jemand uns Gutes tun möchte, wie schnell es geschehen kann, dass man sagt, oh, ich kann das gar nicht so in der Weise vielleicht würdigen, wie der andere sich das vielleicht wünscht. und wie er das erwartet.
So weit und sogar noch weitergehend sind wir wirklich dankbar für die Dinge, die wir bekommen. Machen wir uns bei vielem eigentlich überhaupt bewusst, dass wir uns darüber freuen, dass wir dankbar sind. Ich will Ihnen ein einfaches Beispiel nennen. Ich fahre mit dem Auto wohin und jemand fragt mich, ob er mitfahren kann, und er fährt mit, ich nehme ihn mit und wir kommen an und er sagt Danke. Ich sage dann auch, weil ich das nun gelernt habe und weil das bei uns eben dazugehört, ich bedanke mich auch bei ihm, und zwar für das Vertrauen, das er mir entgegengebracht hat, denn er hat durch sein Mitfahren mir bewiesen, dass er so viel Vertrauen in mich hat, dass er mir sein Leben sozusagen anvertraut für diese Autofahrt. Das heißt, es ist so, dass wir bei uns anfangen können, mal zu gucken, wo wir überall nicht dankbar sind, obwohl wir eigentlich etwas bekommen haben, was wir haben wollten oder was uns gut tut und was uns gefällt. Sie haben das Thema eben angesprochen mit dem Opfer und dem Täter. Es ist ein Grundgedanke der Psychopädie, die wir ja entwickelt haben, dass wir immer gucken, welchen Täteranteil haben wir an den Dingen, die geschehen. Selbstverständlich sind wir Opfer, sind wir auch Opfer. Also wenn es zum Beispiel regnet, dann bin ich natürlich ein Opfer des Regens, aber ich bin auch Täter, wenn ich in den Regen gehe. Das heißt, ich bin mitbeteiligt und hier kann ich etwas tun, nämlich mir zum Beispiel einen Regenschirm aufspannen. Das heißt, auch hier bei diesem Sprichwort ist es so, dass man es passiv als Opfer erleben kann und sagen kann, schlimme Welt und ich mag nicht mehr und der liebe Gott ist da auch nicht so nett zu mir, wie ich eigentlich gerne hätte. Oder ich kann eben einfach sagen, was hat das Ganze mit Dankbarkeit zu tun? Was kann ich tun, dass ich in diese Gedankenwelt so nicht hineinkomme? Und das fällt uns gar nicht leicht. Und wir hatten einen Punkt angesprochen, nämlich wann Dank eigentlich angezeigt ist. Wir können es aber auch noch weiter umdrehen, indem wir sagen, wir erwarten eigentlich Dank, wenn wir etwas geben. Und hier stellt sich die nächste Frage, wann geben wir was und warum geben wir was? Ist das erwünscht, ist es unerwünscht? Welche Zwecke verfolgen wir damit? Gar keine. Sind wir so großzügig, dass wir geben ohne Ansehen der Person, also selbstlos, dass wir spenden, ohne zu sagen, dass wir der Spender sind? Das, was wir unter dem Thema Nächstenliebe, wahre Nächstenliebe, auch schon gelegentlich angesprochen haben, dass nämlich die Nächstenliebe verschleiert. Das heißt, nur das zählt wirklich zur Nächstenliebe, wo der Tuende im Hintergrund bleibt. Also die Frage, warum geben wir, wann geben wir, welche Motive haben wir dafür? Und aus psychotherapeutischer, psychopädischer Sicht ist es so, dass wir besonders dann gern geben, wenn wir auf Liebessuche sind. Das heißt, wenn wir von anderen gemocht werden wollen, wenn wir möchten, dass sie gut über uns denken und so weiter. Das sehen wir zum Beispiel in der Betreuung von Eltern, dass Eltern ihren Kindern gerne Sachen geben, aber manchmal eben doch auch mit dem kleinen Nebengedanken, es wäre doch schön, wenn es dafür dankbar wäre. Oder was Sie zu Anfang gesagt haben, da hatten Sie auch so ein Beispiel gebracht, da ist mir eingefallen, ich werde den anderen schon dazu bringen, mir dankbar zu sein. Irgendwie werde ich ihn dazu nötigen. Und das ist eben auch so eine Frage des Wohlwollens bei dem anderen herzustellen. Werden Sie vielleicht sagen, was hat das mit dem Thema so zu tun? Nun, es ist ein Alltagsproblem oder eine Alltagssache. Wir wissen alle, dass zum Beispiel in der Wirtschaft es so ist, wenn Sie die Geschäfte nehmen oder so, da kriegen Sie was geschenkt und da kriegen Sie Zugaben und einen kleinen Anhänger oder irgendetwas. Und dafür sollten Sie möglichst dankbar sein und dann in das Geschäft gehen und dort für viel Geld einkaufen. Das wäre doch ganz schön. Und ähnlich ist es in der zwischenmenschlichen Beziehung. Es ist auch so, dass ich aus meiner Sprechstunde eben weiß, dass viele Menschen dem Partner der Partnerin gefällig sein wollen und versuchen, alles so zu machen, dass es dem anderen gefällt, in der Hoffnung, dass der nun dafür dankbar ist. Dabei machen wir uns viele Dinge gar nicht so bewusst, denn wenn wir etwas für einen anderen tun, ohne dass wir genau wissen, was der Betreffende haben will, dann ist es natürlich auch eine Form von Bevormundung. Wir sagen sozusagen, ich weiß, was dir fehlt, was du brauchst, ich bin so klug und deswegen kriegst du das und dankbar hast du auch noch dafür zu sein. Und genau da erleben wir häufig, dass das eine Sache ist, die nicht wirklich zielführend ist.
Herr Dr. Dabolowski, wenn man das jetzt so hört, hier in der Alltagswerkstatt, ist Undank der Welt Lohn dieser zentralen Frage, gehen wir heute nach, dass Sie uns, haben Sie uns jetzt so darauf aufmerksam gemacht, dass wir unsere Motive prüfen, auch warum wir etwas geben, warum wir vielleicht auch etwas tun. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, vielleicht geht's Ihnen auch so, liebe Zuhörer, also mich macht das schon jetzt alles ein bisschen unsicher, weil geben macht ja auch Freude, mir als Geber oder mir als der ich was für andere tue.
Mhm. Ja, geben macht Freude, das ist völlig klar. Der Geber, also wenn Sie jemand was geben, dann entsteht natürlich innerlich auch das Gefühl, ein bisschen, ob das bewusst oder unbewusst ist, ich habe ein gewisses Guthaben. Wenn ich gebe, dann bekommt jemand etwas und wir haben gelernt, für wenn du etwas bekommst, musst du dankbar sein. Das heißt, das Geben.
Ja, aber das ist doch richtig, dass ich das so gelernt habe, oder?
Naja, ich weiß es nicht so genau. Ich habe das ein bisschen anders im Laufe meines Lebens gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, den Spruch, gib nur, wenn du gebeten bist und nur so viel, wie erbeten wurde. Das ist eine ganz andere Aussage. Das heißt, schenke nicht, ohne dass es gewünscht ist, denn das führt zu Ärger. Und das wissen wir in Wirklichkeit natürlich schon, weil dieser Spruch, den wir heute als Thema haben, ist ja die Folge. Das heißt, wenn in meiner Sprechstunde Menschen kommen und ich höre von ihnen Zustimmung zu dieser Aussage, Undank ist der Weltlohn, dann wird mir sofort bewusst, dass sie in Wirklichkeit natürlich sehr stark sich überlegen, was anderen gut täte, was sie für andere tun können, wo sie sich für andere aufopfern können, aber die anderen nicht danach fragen, was diese wirklich wollen.
Möchtest du das auch oder kannst du sehen, was mich das kostet? Solche Fragen könnten ja auch dahinter stehen.
Die Fragen kommen erst sekundär. Wenn ich sie jetzt da sage, ich wünsche mir von Ihnen dies und jenes, dann können Sie mich darauf aufmerksam machen, dass das für Sie vielleicht einen hohen Preis bedeutet oder viel Aufwand bedeutet. Und Sie können mich fragen, ob ich das dann noch will. Und wenn ich es dann dennoch will, dann ist es selbstverständlich, und das ist Geben und Nehmen der Balance, ich habe mir etwas von Ihnen erbeten, Sie haben es getan und dafür bin ich Ihnen natürlich Dank schuldig.
Aber jetzt kommen wir zum anderen Extrem, was mir gerade einfällt, das ist, Herr Dr. Dabolowski, es gibt ja viele Menschen, die möchte man beschenken, aber die können das ganz schwer zulassen und machen dann, sagen einem, ja, das meist geht's über den Preis, oh, das war doch viel zu teuer und das hättest du doch nicht oder das hat doch jetzt so viel Zeit. Und dann ist man als Geber geknickt, weil man vielleicht andere Dinge geschenkt bekommen hat und einfach Freude hat, jetzt etwas auszugleichen.
Naja, wir täuschen uns da sehr über unsere Motive und die Zusammenhänge. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich wünsche mir nichts, ich brauche nichts. Nun, wir wissen, wer wunschlos ist, ist eigentlich nicht mehr von dieser Welt, denn er braucht ja nichts mehr. Aber sie sagen es aus einem bestimmten Motiv heraus, das ihnen durchaus nicht bewusst sein muss, sondern irgendwo in ihrem Unbewussten aktiv ist und arbeitet. Nämlich das Gefühl, ich möchte keine Abhängigkeit von anderen. Ich brauche nichts von anderen, ich habe alles selber und ich will auch nichts von anderen, weil mich das in eine Abhängigkeit, in eine gewisse Beziehung bringt, wo ich dann womöglich dankbar sein müsste oder mich erkenntlich zeigen müsste und so weiter. Deswegen ist das so. Nun ist an dieser Stelle vielleicht gerade noch darauf hinzuweisen, dass wir ja beim nächsten Mal in der nächsten Sendung uns mit dem Thema Wunschzettel befassen werden und der Frage, was es mit Wunschzetteln auf sich hat. Das ist ein sehr wichtiges Thema und ich freue mich schon darauf, was die Hörer mir dann dazu sagen werden, ihre Erfahrungen mit Wunschzetteln und so weiter. Wir haben zum Beispiel gelernt zu Hause, dass man eigentlich nur das bekommt, um das man bittet. Und wenn man nicht drum bittet, hat man Pech gehabt. Aber vielleicht sollte ich das Thema doch noch ein bisschen deutlicher machen, und zwar an einem Beispiel, das ich unserem Buch entnehme und das ich Ihnen gern vortragen möchte, wo gezeigt wird, was passieren kann, wenn man sich überlegt, dass man anderen einen Gefallen tun will, ohne dass man dies bespricht. Es ist die Geschichte von Müllers und Schulzes oder das Denken vom Anderen her. Was passiert, wenn man versucht, Zuwendung und Freundschaft von anderen zu bekommen, zeigt die Geschichte von Müllers und Schulzes. Müllers waren umgezogen und so ein Umzug braucht Zeit. Es dauert lange, bis alles seinen neuen Ort gefunden hat, bis alles an laufenden Arbeiten wieder nachgeholt worden ist. Es war Sonntagnachmittag. Frau Müller hatte sich etliche Wäsche und Kleidungsstücke zurechtgelegt, um Knöpfe anzunähen und anderes auszubessern. Ihr Mann hatte einige Papiere und Akten vor sich aufgebreitet, um wieder aufs Laufende zu kommen. Etwa 3 Stunden wollte man damit zubringen, bis zum Abendbrot. Dann wäre wieder Luft drin, meinte Herr Müller zu seiner Frau. Dann habe ich auch wieder Luft, stimmte sie ihm zu. Da klingelt es. Vor der Tür standen Schulzes, eine befreundete Familie. 4 Personen. Frau und Herr Schulze mit ihren beiden halbwüchsigen Kindern. Wir wollen nicht stören, nur mal vorbeischauen. Als wir diese Straße kreuzten, fiel uns eure neue Anschrift ein. Da dachten wir, wir sagen euch schnell mal guten Tag. Unser Wagen steht im Halteverbot. Nett wohnt ihr hier. Und Schulzes wandten sich wieder zum Gehen. Na aber, ereiferte sich Herr Müller, ihr werdet doch nicht gleich wieder gehen. Kommt rein, alle Mann. Meine Frau macht gleich einen Kaffee. Frau Müller war indessen schon dabei, alles, was ihr Mann und sie sich zurechtgelegt hatten, vom Tisch zu fegen und in aller Eile irgendwo zu verstauen. Dann verschwand sie in der Küche und ihr Mann fing an, den Tisch zu decken. Nein, rief er dabei aus, das werdet ihr uns doch nicht antun, bloß einfach hereinzuschauen. Jetzt legt ab, setzt euch und trinkt mit uns Kaffee. Während er das sagte, war er von seiner Aufrichtigkeit überzeugt. Aber er täuschte sich. Denn in seinem Innern hämmerte ein bohrender Gedanke, der sagte, ausgerechnet jetzt müssen uns die Schulzes überfallen. Sie hätten uns nicht ärgerlicher stören können, als jetzt mit diesem überraschenden Auftauchen. Herr Müller hatte sich selbst getäuscht. Deutlicher gesagt, er belog sich selbst, denn als er kurz in der Küche auftauchte, gab er seiner Frau zu verstehen, dass er Schulzes Besuch gar nicht gerne sah. Er erwiderte den fragenden Blick seiner Frau, indem er seine Stirn in Falten zog, seine weit geöffneten Augen rollte und dazu eine abwinkende Geste mit der Hand machte. Das war so eindeutig, dass seine Frau erschrocken flüsterte, »Nimm dich bloß zusammen!« Die Schulzes sollten doch nicht merken, was sie wirklich dachten. Schließlich trank man zusammen Kaffee, aber die Unterhaltung kam nicht recht in Gang. Müllers dachten an die liegengebliebene Arbeit und Schulzes saßen wie auf Kohlen wegen des Halteverbots. Tatsächlich fanden sie nach dem Aufbruch einen Strafzettel am Scheibenwischer. »Wir hätten uns nicht breitschlagen sollen und nicht in die Wohnung gehen sollen«, sagte Herr Schulze. »Aber das hätte die Müllers doch gekränkt«, wandte Frau Schulze ein, womit sie sich ebenfalls gründlich täuschte. Was war geschehen? Beide Familien wollten sich gegenseitig eine Freude machen, aber beide ließen ihre eigenen Bedürfnisse außer Acht. Zumindest nahmen sie diese nicht ernst genug. Sie motivierten ihre Handlungsweise jeweils vom anderen her. Jeder wollte die Gegenseite nicht kränken. Und was war der Erfolg? Als Schulzes sich schließlich durchgesetzt hatten und gegangen waren, atmeten Müllers erleichtert auf. Aber es gab noch weitere Minuspunkte. Denn nun musste abgeräumt, aufgeräumt und alles für die ursprünglichen Erledigungen wiederhergerichtet werden. Dabei fehlte es nicht an abschätzigen Bemerkungen. Sie hätten den Besuch doch wirklich vorher ankündigen können. Sie sind immer so aufdringlich. Hast du auf ihr Kleid geachtet? Das steht dir doch überhaupt nicht. Und so weiter. Auch Schulzes hatten weitere Minuspunkte wegzustecken, nicht nur den Strafzettel. Du hättest hier den Wagen eben nicht hinstellen sollen. Du weißt doch, wie Müllers in ihrer Freundlichkeit zudringlich sind. Ich möchte in dem Haus nicht wohnen. Eigentlich wollten wir was anderes mit dem Tag anfangen. Und so weiter. Was ist die Moral von der Geschichte? Es ist einfacher und befriedigender, nicht vom anderen her zu leben, nicht von ihm Liebe, Anerkennung und Zuwendung erreichen zu wollen, sich nicht herumkriegen zu lassen, sondern aufrichtig zu sagen, was man meint und dazu zu stehen. Gegebenenfalls auch Kompromisse auszuhandeln, in denen man sich und seinen Standpunkt mit Nachdruck vertritt. Soweit die Geschichte aus unserem Buch.
Liebenswert bist du immer, geschrieben von Dr. Jakob und Dr. Udo Derbolowski. Wenn Sie Näheres zum Buch wissen wollen, gehen Sie auf unsere Homepage www.horeb.org. Willkommen im Programm von Radio Horeb zur Alltagswerkstatt. Ist Undank der Welt Lohn? Wir freuen uns über Ihre Anrufe, über Ihr Mitarbeiten hier in der Alltagswerkstatt mit dem Arzt und Psychotherapeuten, mit Dr. Jakob Derbolowski. Willkommen im Programm bei Radio Horeb mit der Alltagswerkstatt und mit Ihren Anrufen. Das Hörertelefon blinkt, scheint ein Thema zu sein. Undank ist der Welt Lohn, oder ist Undank der Welt Lohn? Dieser Frage gehen wir heute nach. Sie scheint viele zu beschäftigen, auch Frau Weyer aus München. Ich grüße Sie herzlich, Frau Weyer.
Grüß Gott, Frau Bühler. Grüß Gott, Herr Dr. Derbolowski. Ich habe mal eine Frage bezüglich zu dem, wenn man nicht äußert, was man will, dass man dann Pech hat. Wie weit kann man da gehen bei der Sache? Ich denke da an mich persönlich. Ja. Vor einigen Jahren noch, wie ich so profane Dinge wie mich kämen, mich waschen, essen, nicht nur das machen. Auch selbstständig konnte ich nicht essen, aber ich war nicht in der Lage, ich meine, selbst wie ich schon so sprechen konnte, aber ich tat mir schwer, das zu äußern, was ich brauche.
Okay, Frau Weyer, ich habe das, glaube ich, verstanden. Und zwar ist es so, dass man sich grundsätzlich alles wünschen darf. Man muss nur nicht die Erwartung haben, Wünsche sind eben Wünsche, und Wünsche werden Gott sei Dank nicht alle erfüllt. Die Wünsche zu haben, eröffnet einem Perspektiven, Aussichten auf die Zukunft. Und wenn man selber der Meinung ist, dass man sich alles wünschen darf, aber nicht alles erfüllen muss, was gewünscht wird, dann ist das gar nicht mehr problematisch. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich mir von jemand etwas wünsche und er ist ein erwachsener Mensch, dann kann er das ablehnen und kann sagen, okay, das ist ein schöner Wunsch, aber ich erfülle den nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Und wenn Sie denken, wie wir mit Kindern umgehen, Kinder wünschen sich unendlich viele Dinge. Man braucht nur einmal durch eine Straße zu gehen, wo Geschäfte sind. Dann wünscht sich das Kind dies und jenes. Und da haben wir gar kein Problem, die Wünsche dann abzulehnen. Und das Kind ist deswegen gar nicht ärgerlich. Manchmal vielleicht schon, aber meistens nicht. Und es ist auch schnell vergessen, dann kommt wieder etwas anderes. Das heißt, wir sollten lernen, unsere Wunschwelt zu entfalten, in dem Wissen, dass Wünsche nicht erfüllt werden müssen. Und insofern beantworte ich Ihre Frage dahingehend, wenn man zum Beispiel auch so einfache Dinge des Lebens von anderen braucht, dann ist es immer gut und besser, man wünscht sie sich und man sagt, das hätte ich gern und ich bitte dich, dies und jenes zu tun, als zu denken, ich warte mal, bis sie es tun, oder eigentlich müssten sie es tun, wenn sie auf mich achten würden, oder und so weiter. Okay, also nur zu kräftig wünschen.
Gut, heute habe ich damit kein Problem mehr, aber ich denke mir halt, wie wäre das gewesen? Also ich konnte früher nicht zu meiner Mutter immer sagen, bitte koch mir mich, bitte bleib hier und fütere mich. Und wenn sie es nicht gemacht hätte, freiwillig von selbst, dann wie ich schlichtweg verhungert.
Und naja, aber jetzt...
Ich mir halt.
Sie sagen ja, Sie haben das jetzt gelernt und dazu kann man Sie nur beglückwünschen. Also herzlichen Dank für Ihre Anregung.
Dankeschön. Frau Weyer war das aus München. Gehen wir nach Württemberg, da ist die nächste Hörerin am Telefon. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte fragen, eigentlich, wenn man sagt, ohne Erwartung soll man das, kann man eigentlich bitten, ohne Erwartung? Weil es ist einfach zum Beispiel, wenn man ein kranker Mensch ist und keine Erwartung hat, von Hilfe vom anderen, weil biblisch heißt ja die Nächstenliebe, ja? Und immer wieder wird gepredigt, auch im Radio Horeb, die Nächstenliebe. Und man sagt da leicht, ja, er muss sie nicht erfüllen. Doch, er sollte sie erfüllen von Gott her, ja, wenn er kann. Das ist eigentlich eine Pflicht von Gott her.
Das sehe ich nicht so.
Und wenn man zum Beispiel Erwartung, ohne Erwartung bitten soll als kranker Mensch, wenn man da und da Hilfe braucht als kranker Mensch und weiß ganz genau, man kann selber, in dem Punkt kann man sich nicht helfen. Und den Glauben ist nicht immer gesagt, dass man den großen Glauben aufbringt als Kranker, ja, zu Gott. Und man braucht da Hilfe, sei es religiös oder sei es praktisch.
Ja.
Und da bin ich halt maßlos enttäuscht worden und wage mir wochenlang eigentlich nichts mehr zu fragen.
Ja.
Und wenn ich es tue, dann merke ich, das sind Leute, die mir eigentlich gar nicht genügen, die mir gar nicht, die Liebe empfinden.
Ja, ja, ja. Das ist schon verständlich, was Sie sagen. Es ist so, das sind eine ganze Reihe von Punkten. Also erstens mal, das Problem sind unausgesprochene Erwartungen, die sind das Schlimmste. Wenn man Erwartungen hat und wenn man erwartet, dass jemand anders etwas tut, dann macht es Sinn, dies auch zu sagen, und zwar in Form einer Bitte.
Ja.
Eine Bitte aber wiederum, der zwingt nicht, dass sie erfüllt wird, sondern Bitten sind ein Anliegen, das der andere aus seiner Sicht dann entscheiden kann. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Kranker einen was bittet, was man selber gar nicht liefern kann. Oder wo man aus Selbstschutz sagen muss, nein, das kann ich so nicht machen. Da ist die erste Pflicht, dass man auf sich aufpasst und eben diese Bitte nicht erfüllt und sagt, mein Lieber, ich kann dir diese Bitte nicht erfüllen. Ich bin zum Beispiel das falsche Objekt für diese Sache. Im Übrigen, wenn Sie mal darüber nachdenken, was Sie sich in Ihrem Leben alles schon gewünscht haben, dann weiß man, dass wir ganz froh sind, dass eine Reihe von Bitten nicht in der Weise erfüllt wurden, wie wir uns das vorgestellt haben. Das haben wir dann im Nachhinein erkannt, dass das vielleicht gar nicht so günstig war. Und dann haben Sie noch etwas anderes erwähnt, das finde ich sehr schön. Da möchte ich doch nochmal Herrn Lessing zitieren. Der hat gesagt: Nichts zieht den Undank so unausbleiblich nach sich als Gefälligkeiten, für die kein Dank zu groß wäre. Ich hoffe, dass ich Ihre Anregung richtig verstanden habe und dazu vielleicht auch ein bisschen zum Weiterdenken angeregt habe.
Ja, danke schön.
Dankeschön.
Dankeschön an die Hörerin aus Württemberg. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Gottes Segen für Gott. Frau Pfeffel hat uns erreicht. In München ist sie am Telefon. Grüße Gott.
Grüß Gott, Herr Böhler.
Grüß Gott,
Herr Dr. Dabrowski. Erstens, ich habe Ihr Buch, lese es gerne immer wieder. Und mit dem heutigen Thema treffen Sie ins Schwarze. Ich war also Täterin und auch in der Gegenposition. Als Täterin habe ich immer gerne geschenkt, kleine Aufmerksamkeiten. Naja, und irgendwie kam mir das schon so rüber, da wird nicht gedankt und das ist
ja,
nicht
nichts
erwünscht.
Kommt zurück.
Da kommt schon Frust auf.
Ja.
Entschuldigung, muss mich räuspern.
Ja, ja.
Es ging so lange, bis ich selber in die Lage kam, von einer Bekannten, wo ich dann näher bekannt wurde, wo es ein bisschen enger wurde, die Beziehung. Und da bekam ich immer Kleinigkeiten und Geschenke und ich wurde erschlagen. Ich
ja.
wurde wütend. Ich
Richtig.
Wurde sowas von wütend,
ja.
dass ich die Dinge manchmal schon genommen und in die Ecke gefeuert habe. Und plötzlich, da ging es mir auf, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Genau das ist es.
Ja.
Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Jetzt schenke ich einfach nichts. Ich nehme das an, sage Dankeschön, ob es mir gefällt oder nicht. Und das Thema ist gegessen. Jetzt ist es schon weniger geworden.
Ja.
Mittlerweile kriege ich auch Blumen, die mir am besten gefallen. Und damit kann ich jetzt leben.
Ja, nun ist es natürlich so, Da gibt es noch eine weitere Lösung. Also das, was Sie sagen, erfreut mich natürlich sehr, weil das genau so ist. Und es ist mitnichten so, dass man sich freut, wenn man dauernd bedacht wird mit Geschenken, die man womöglich gar nicht haben will.
Ja.
Aber manchmal ist es natürlich auch so, dass man viel hat. Und dass man sagt, das, was ich alles habe, das möchte ich anderen geben. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe eine Menge Wissen angesammelt und Erfahrung. Und die möchte ich gern, dass viele Leute dran teilhaben.
Mhm.
Jetzt fragen die mich aber nicht. Die bitten mich nicht darum, weil sie vielleicht gar nichts davon wissen. Und deswegen ist es dann meine Aufgabe, dafür zu sorgen oder zu gucken, ob ich es nicht hinkriege, dass die mich bitten.
Aha.
Also zum Beispiel, dass ich jetzt sage, ich habe da in Bezug auf das Thema liebenswert bist du immer was anzubieten und würde mich natürlich freuen, wenn Leute mich zu Vorträgen zum Beispiel einladen. Okay, dann kann es passieren, dass Leute sagen, bitte halten Sie bei uns einen Vortrag.
Mhm,
ja, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte gerne dies und jenes jemand anders geben, dann können Sie dem zum Beispiel sagen, ich würde mich freuen, wenn du mich um das und jenes bittest.
Aha.
Ja?
So habe ich doch nicht bedacht. Ja, das werde ich mir überlegen.
Weil sonst ist man, ja, sonst ist man so in der passiven Rolle und kann eigentlich nicht geben, obwohl man ja das viel hat und das auch teilen möchte.
Ja.
Aber dann muss man eben die anderen dazu bringen oder ihnen ermöglichen, dass sie, wenn sie wollen, einen darum bitten und dann erst geben. Und dann wird es auch mit Dank empfangen.
Das ist ein guter Aspekt.
Okay.
Vielen Dank, das
lasse ich
mir durch den Kopf gehen.
Gut,
auf Wiederhören.
Ja, auf Wiederhören. Das war Frau Pfeffel aus München. Aus Thüringen hat uns Frau Hasenleder angerufen. Hallo, grüß Gott,
Hallo.
Frau Hasenleder.
Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Ich habe mich auch wieder sehr auf diese Sendung gefreut und möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Anregung, so aus dem üblichen Denken ein bisschen wieder rauszusteigen.
Mhm.
Ich frage mich, wenn ich jetzt angenommen diese Frau Meier aus dieser Geschichte wäre, die ja die Umzugsfamilie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war. Und ich würde jetzt so eine Situation, dass die Schulzes mich besuchen, als von oben gefügt betrachten.
Ja.
Und würde versuchen, mich dort reinzuschicken, so nach dem Motto, also ist positiv für mich zu werten und vielleicht anschließend mit meinem Mann festzustellen, das war ja doch eine willkommene Unterbrechung in unserem Umzugsstress oder ähnliches. Wäre das aus Ihrer Sicht auch in Ordnung oder mache ich mir da auch selbst was vor, Ihrer Meinung?
Meiner Meinung nach machen Sie sich da was vor, weil Sie im Nachhinein das einfach umdeuten. Das wiederum ist eine kluge Strategie, um mit dem Leben einigermaßen umzugehen, weil wir dort nicht vollkommen sind.
Ja.
Aber der andere Punkt, den Sie gesagt haben, dass die vorbeikommen, würde ich ja auch sagen. Das ist ja eine göttliche Fügung, wenn Sie so wollen. Der hat die halt vorbeigeschickt. Das ist okay und deswegen soll ich auch nicht grundsätzlich sagen, dass ich die Tür nicht aufmache, sondern Sie hätten ja sagen können, oh, das ist aber nett, dass ihr an mich uns denkt und so weiter. Jetzt passt es leider gerade gar nicht. Aber vielleicht machen wir was aus für die Woche, wo wir uns dann gemütlich mal zusammensetzen und wir euch das Haus zeigen und so weiter.
Ja.
Und dann würden hätten die Schulzes gesagt, prima, das machen wir gern. Wir sind auch ganz froh, dass wir unser Programm weiter durchziehen können. Ja?
Ja, gut. Ich hatte nämlich noch so den Gedanken, es hört ja auch nicht jeder diese Sendung und vielleicht denken dann viele auch wirklich so, wie man ohne diese Anregung auch so annimmt. Das kann man doch nicht machen. Und
ja, aber da lernen wir als Christen keine Menschenfurcht zu haben und da lernen wir, dass wir für uns verantwortlich sind und unsere Partei und unsere Interessen vertreten müssen. Nicht ohne den anderen zu beleidigen oder sonst etwas. Das ist gar nicht das Thema, sondern wir nehmen dankbar an, dass die vorbeikommen und dass sie an uns denken. Das ist ja was Wunderschönes und das freut uns. Aber wir müssen nicht Zeit haben. Wir müssen nicht uns jetzt opfern, bloß weil die da sind.
Mhm.
Ja? Und wenn andere das nicht wissen, was sie angesprochen haben, das ist ja immer so im Leben. Dann, wir gehen davon aus, jeder muss bei sich selbst anfangen und etwas tun, und zwar ohne unbedingt so viel Rücksicht auf die anderen. Es ändert sich dann schon was, wenn es sein soll. Zum Beispiel denken Sie an das Beispiel Mülltrennen. Das haben wenige Leute gemacht und sie wurden belächelt und man hat gesagt, ihr seid ja blöd, uns fällt nachher auch alles zusammen. Und die haben gesagt, aber für meine eigene Seligkeit, ich fühle mich wohl, wenn ich das so mache und hier das Gefühl habe, was für die Welt zu tun oder die Umwelt. Und tatsächlich, heute tun es alle. Okay? Also ja. Da muss man die anderen sich um die anderen nicht kümmern. Die müssen sehen, wie sie mit ihrem Problem fertig werden.
Und den Aspekt Fügung würden Sie an diesen Stellen gar nicht...
Doch, Fügung, dass die vorbeigekommen sind.
Aber dass man klar die Grenzen für sich
richtig
aufzeigt.
Mhm. Das ist auch eine Fügung, dass man hier lernt, in Freundschaft Grenzen zu setzen.
Ja.
Okay?
Gut, dann bedanke ich mich
bitte
ganz
schön
herzlich.
Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Pfeffel. Frau Hasenleder aus Thüringen war das, genau. Silvia Hoffmann hat uns angerufen aus Odelshausen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Diabolowski. Ja. Grüß Gott, Frau Böhler. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich höre auch immer mit großer Freude und großem Interesse bei Ihnen zu. Ein Punkt, da wollte ich mich ganz gerne jetzt mit dazu einbringen, denn Sie haben den Satz gesagt, dass man nur dann helfen sollte, wenn man darum gebeten wird.
Ja.
Ja. Und da jetzt nochmal zur allerersten Anruferin zurückzukommen, ich glaube, dass es da ein Missverständnis gegeben hat. Die Dame hat ja ganz klar geäußert, dass sie jetzt sprechen kann, offensichtlich ist sie körperlich behindert, dass es aber früher nicht konnte, wenn ich sie so verstanden habe. Und sie hat ja im Schlusssatz auch gesagt, wenn ihre Mutter ihr nicht von sich aus geholfen hätte, sie konnte sich damals ja nicht artikulieren.
Okay.
Also das ist mir jetzt nochmal so zu der Dame aufgefallen.
Ja.
Und mir selber ist es wirklich auch schon sehr oft passiert. Und ich denke, da sollten wir wirklich alle mit offenen Augen durch die Welt gehen, dass es Situationen geben kann, wo jemand eben nicht in der Lage ist, für sich zu bitten. Mir ist es selber vor einiger Zeit am Pasinger Bahnhof passiert, dass ein altes Ehepaar dort zu Fuß unterwegs war im Berufsverkehr, also Pasinger Bahnhof, S-Bahnhof.
Ja.
Und der alte Mann plötzlich langsamer wurde und dann zusammengebrochen ist. Ich habe das Gott sei Dank aus dem Augenwinkel gesehen und konnte zu Hilfe eben kommen. Aber diese Dame oder dieser Mann war eben nicht in der Lage, um Hilfe noch zu bitten.
Ja.
Darum wäre ich mit dem Satz, so wie Sie ihn vorhin geschildert haben, doch ein kleines bisschen vorsichtig, weil es ist manchmal, denke ich, schon wichtig, mit offenen Augen eben zu beobachten und wenn Not ist, dann doch wirklich ja zu Hilfe zu eilen oder zur Seite zu stehen.
Ja, Frau Hoffmann, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das sagen. Es ist ja in so Sendungen immer so, dass ich etwas versucht bin zu verallgemeinern und nicht jeden Aspekt mit beleuchte.
Genau, darum dachte ich mir, ich bringe das nur mit ein.
Das taucht eben immer wieder mal auf und Sie haben natürlich vollkommen recht, dass in zum Beispiel, wenn jemand nicht bitten kann, dann muss er einen Vormund haben, der das für ihn tut, stellvertretend. Das gilt eben manchmal auch für Eltern, für ihre Kinder oder für Kranke oder Menschen, die bewusstlos sind. Die können natürlich auch nicht sagen, bitte helft mir.
Genau.
Aber ich spreche im Wesentlichen ja eben von den erwachsenen Menschen, wo kein Notstand in dem Sinne ist, dass sie nicht dieses artikulieren könnten. Und viele Menschen tun es eben einfach nicht, weil sie denken, das ist wie im Notstand. Und die anderen müssten das doch sehen und die müssten das einfach tun. Und ich muss mich nicht bemühen, mich darum andere zu bitten.
Genau, ja, also dass man das eben klar abgrenzt.
Es ist völlig klar, dass in so einer Situation, auch wie Sie das geschildert haben, hier ja nonverbal klar gesagt wurde, bitte hilf mir.
Richtig,
ja?
Genau. Und da, denke ich, kommen wir auch auf den Punkt der christlichen Nächstenliebe, dass wir eben, wenn wir mit wachen, offenen Augen durch die Welt gehen, schon erkennen können, wo eben Hilfe notwendig ist, um Not zu wenden.
Liebe Frau Hoffmann, da bin ich nun etwas zurückhaltend an der Stelle, weil an der Stelle es sofort in dieses Gutmenschtum führen kann. Ich sehe überall, wo andere nicht so gut leben, wie ich meine, dass sie zu leben haben. Vielleicht meint das Gott aber anders. Und dann ist zum Beispiel auch die Frage, wenn ich jemand helfe, auch wenn ich das als christliche Nächstenliebe mache, dann kann ich ihn in aller Regel auch fragen, ob er überhaupt die Hilfe will.
Richtig, ganz
vorher,
klar.
Nicht? Ganz und klar, sie ihm nicht richtig aufdrängen, sondern anbieten. Damit sage ich dann, ich meine, du bräuchtest sie. Und dann kann er sagen, ich brauche sie aber wirklich nicht. Und dann darf man auch nicht beleidigt sein, sondern muss sagen, das ist eine schöne Fügung so.
Ganz genau.
Ja, also ich denke, wir sind da sehr nahe. Nur man muss bei dem Thema sehr aufpassen, denn unsere missionarischen Tendenzen, weil wir sehr davon überzeugt sind, dass wir die Welt richtig sehen, die ist sehr gefährlich an dieser Ecke. Sehr verführerisch.
Genau. Ja. Okay?
Okay, Dankeschön.
Alles Gute Ihnen beiden.
Ja, danke Ihnen auch.
Ja, danke fürs Mittun. Die Alltagswerkstatt ist undank. der Welt lohnen. Herr Dr. Derbolowski, immer wieder sagen Sie in Sendungen auch, dass wir von gewissen Dingen loslassen müssen. Auch jetzt, wenn wir über das Thema Undank ist der Welt Lohn nachdenken. Loslassen von dem, wie wir es vielleicht gelernt haben, was man so tut und dergleichen. Und wir haben dazu eine Hörerzuschrift bekommen, die fragt nach, ja, wie geht denn das mit dem Loslassen von Gedanken, von Gefühlen und was sonst? Da könnte man unser heutiges Thema einordnen. Kann ich das machen, das Loslassen, das Umdenken? Und wenn ja, wie?
Nun ja, Loslassen zum Beispiel von Gedanken ist natürlich etwas unbequem. Und zum Beispiel Loslassen von Glaubenssätzen, dass man eben, wie wir es eben als Thema hatten, vielleicht eine falsche Vorstellung hat, was christliche Nächstenliebe ist. Und dann davon loszulassen und zu überprüfen, ist das wirklich Nächstenliebe oder bin ich nicht auf Suche von Liebe von anderen damit?
Also könnte man Loslassen auch mit Umdenken, etwas anderes sehen, auch übersetzen?
Richtig, man kann es so übersetzen, dass man Glaubenssätze, die man irgendwann mal gelernt hat und für richtig hält, loslässt. Und das macht man insoweit, als man einfach mal neu überprüft, diesen Satz, den man immer für richtig gehalten hat, in anderem Licht überprüft, ob er wirklich so stimmt. Und dann wird man feststellen, dass er eben vielleicht nicht so stimmt. Und dann kann man sagen, okay, dann lasse ich den los und nehme einen neuen. Ja, das Bessere ist des guten Feind, heißt es. Das heißt, wenn wir was Besseres kennen und erfahren, dann können wir das andere ohne Probleme loslassen. Und manchmal aber tun wir das nicht gern, weil nämlich dieses natürlich neue Änderungen, Aktivitäten und viel Energie verlangt.
Ist Undank der Weltlohn, Herr Dr. Derbolowski?
Ich würde sagen, es ist eine Sichtweise von uns, die eben sozusagen andere anschuldigt für das, was wir unterlassen haben zu tun. Da sehe ich wieder das, was ich vorhin von Lessing zitiert habe, nämlich, dass wir eben Dinge, Gefälligkeiten, für die kein Dank zu groß wäre, erleben und erleben, dass das nicht so gewürdigt würde. Wenn ich das gesund sehe, dann ist eigentlich Dank die Grundlage für ein fröhliches und zuversichtliches Leben. Das heißt, dass wir lernen, achtsamer zu sein auf uns und auf das, was wir bekommen und dafür auch durchaus den Dank auszusprechen, nicht nur zu denken. Wie ich das bei dem Beispiel des Autos gesagt habe. Zum Zweiten ist es so, dass es ganz wichtig ist, dass wir lernen, unser Handeln nicht durch das Denken vom anderen her zu motivieren, wie ich mit Müllers und Schulzes versucht habe, deutlich zu machen. Also, dass wir von uns her unser Handeln motivieren, aber durchaus unter Einbeziehung der anderen. Das heißt, dass wir uns durchaus überlegen können, was die anderen wollen, dann aber überprüfen, wie weit passt das für uns und dann hier gegebenenfalls zu einem Kompromiss zu kommen, aber auf jeden Fall nicht so zu handeln, wie wir glauben, dass die anderen denken, wir müssten handeln. Und letztlich, und das wieder der Hinweis auch auf die nächste Sendung, gib nicht mehr als erbeten. Gib nicht ohne gebeten zu sein und gib nicht mehr als erbeten. Und dabei können wir bedenken, dass wir dafür sorgen können, dass es erbeten wird. Ja, also ich wünsche mir, dass du mich darum bittest, dir ein Lied zu singen oder ein Gedicht zu schreiben zum Beispiel. Und um aus diesem Teufelskreis, wenn Sie so wollen, unseres Sendungsthemas zu kommen, weise ich wieder auf die nächste Sendung hin, nämlich, wenn wir unsere Wünsche äußern, wenn wir Wunschzettel schreiben, dann fällt es den anderen auch leichter, das zu geben, für das sie Dank bekommen, nämlich das, was wir uns wünschen.
Nämlich das nächste Thema in der Alltagswerkstatt ist auch wieder eine Frage. Wir lieben es immer, Fragen zu stellen in der Alltagswerkstatt. Wir fragen nämlich nach, wozu sind Wunschzettel gut? Einmal im Hinblick auf Weihnachten, auf wirklich materielle Geschenke, aber auch die Geschenke, was wir uns wünschen, dass jemand für uns tut. Und wir möchten Sie jetzt schon einladen, entweder gedanklich oder wirklich auch physisch sich einen Wunschzettel zu schreiben und zu prüfen, habe ich überhaupt Wünsche? Und wie sie mit ihren Wünschen umgehen, ob sie in Gedanken schon gleich abgehakt werden, oh, das ist doch viel zu groß oder wie auch immer. Also die nächste Sendung, wozu sind Wunschzettel gut, die nächste Alltagswerkstatt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Derbolowski, fürs Hiersein und für, dass Sie den Hörern und auch mir wieder Rede und Antwort standen. Herzlichen Dank.
Danke, ich danke Ihnen auch und ich freue mich schon auf Ende November.
Liebe Freunde von Radio Horeb, wer sich für das Buch interessiert, Liebenswert bist du immer, aus der wir auch die Geschichte von Müllers und Schulzes gelesen haben, rufen Sie beim Hörerservice an. Die Rufnummer ist 0700 7525 7525 oder Sie gehen ins Internet www.horeb.org. Dort finden Sie die Kontaktdaten von Herrn Dr. Derbolowski und auch den genauen Buchtitel. Möchten Sie einen CD-Mitschnitt, dann rufen Sie die Kollegen vom CD-Dienst an, dazu die Rufnummer 0700 7525 7520. Im Internet können Sie auch die Sendung bestellen oder downloaden. www.horeb.org. Ich bedanke mich für heute, fürs Dabeisein, für Ihr Mitwirken. Gottes reichen Segen sind wir dankbar. Auf Wiederhören.